ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir widmen uns heute in unserem Podcast der Motette Jesu, meine Freude von Johann Sebastian Bach. Die Motetten von Johann Sebastian Bach, die beschäftigen uns derzeit hier in unserem Podcast. Das ist zugegeben eine recht kleine Werkgruppe, die trotz ihrer heutigen Popularität auch immer ein bisschen rätselhaft bleibt, was die Kompositionsanlässe anbetrifft. Also da gibt's noch einiges aufzuklären. Unsere heutige Motette, Jesu, meine Freude, die fällt im Kontext der anderen Bach-Motetten gleich mehrfach aus dem Rahmen. Es ist die längste und sie ist 3-, 4- und 5-stimmig gesetzt, also nicht 8-stimmig wie die meisten anderen. Und sie kombiniert einen vollständigen Choral mit Bibelwort. Also ganz schön viel Information, die ich hier schon in meine Anmoderation gepackt habe. Michael, beschreib uns doch mal erstmal vielleicht den Aufbau dieses Stückes.
Also, liebster Bernhard, du hast das hier sehr schön anmoderiert und ich bin ganz in Vorfreude, dass wir über dieses unglaublich tolle Stück jetzt reden. Es ist ja wirklich die längste Bach-Motette. Über 400 Takte hat sie. Und dann ist auch klar, dass das eben nicht von vorn nach hinten einfach mal so durchkomponiert ist, sondern natürlich sich in Abschnitte gliedert, wie das bei jeder Motette der Fall ist. Hier sind es aber besonders viele. Wir haben also 11 Abschnitte und es ist eine Kombination aus 6 Strophen eines Chorals, die aber immer unterbrochen werden von Abschnitten aus dem Römerbrief, also Paulus an die Römer. Wir haben einen ganz symmetrischen Aufbau, also es gibt in der Mitte einen Satz und an dem spiegeln sich die Formen. Also wenn man nach vorn bzw. nach hinten geht, hat man praktisch gleiche Besetzung, also wie sagt man, spiegelaxial. Ne?
Das klingt sehr gelehrt.
Sehr gelehrt und der Aufbau ist auch sehr gelehrt. Das Schöne ist aber, man kann das Ganze auch genießen, ohne von dieser virtuosen Architektur zu wissen.
Reden wir doch erstmal über den zugrunde liegenden Choral Jesu, meine Freude. Was ist darüber zu sagen?
Also erstmal ist dazu zu sagen, dass dieser Choral, der 1653 entstanden ist, ja zum guten Teil auch seine Popularität heute daher hat, dass eben Bach daraus diese großartige Motette gemacht hat. Generell ist es aber tatsächlich auch damals schon ein sehr beliebtes Lied gewesen. Verfasst ist es von einem Juristen, einem Ratsherrn in Guben, Johann Frank. Und die Melodie hat Johann Krüger geliefert, der war Lehrer und Kantor an der Nikolaikirche in Berlin, Lehrer im Grauen Klöster dort. Es ist ein Trostlied, das von Gottvertrauen handelt, das letztlich so ein bisschen beschreibt, diese Zuflucht zu Jesus, die man sich wünscht als Christ, weil Jesus einem nur Gutes tut und eben auch letztlich bei dem Weg vom Diesseits ins Jenseits begleiten wird oder man jedenfalls dann bei ihm endet und da ist alles gut. Also Jesu, meine Freude. Im Leben, im Tod, im Sterben und letztlich auch im Paradies.
Also ein Choral, der letztlich auch vielseitig einsetzbar ist, der nicht nur auf
der geht immer.
Tod und Ewigkeit bezogen ist, sondern immer geht eigentlich.
Trostlied, Andachtslied, freudisches Lied und deswegen sind natürlich auch die Bearbeitungen dieses Chorals in der Musikgeschichte Legion. Aber ich würde schon mal sagen, der Gipfelpunkt ist Bachs Motette.
Wir haben ja auch, das will ich vielleicht noch einfügen, in unseren vielen Podcast-Folgen immer mal eine Strophe dieses Chorals gehabt, als ein Schlusschoral einer Kantate gibt es das immer mal. Und es gibt auch im Orgelwerk von Bach, also im Orgelbüchlein zum Beispiel, eine sehr schöne Bearbeitung davon und andere Stücke. Also man merkt, Bach hat sich intensiv mit diesem Choral befasst und man kann auch davon ausgehen, dass er gesungen wurde damals.
Ja, und denk mal ganz prominent, Kantate Jesus schläft, was soll ich hoffen, diese Schilderung des Seesturms und da eignete sich natürlich passgenau als Schlusschoral. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Naja, das passt doch ganz wunderbar.
Und nun ist es aber so in dieser Motette, Jesu, meine Freude, dass, wir haben schon gesagt, die 6 Strophen kombiniert sind mit Zitaten aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom, so sagt man das heute immer. Sag mir mal, was hat das für einen textlichen oder für einen theologischen Sinn?
Naja, dieser Römerbrief ist ja so aufgebaut, dass er im Grunde erstmal sehr deutlich schildert, die Hilflosigkeit der Welt, die fleischlich ist und deswegen vollkommen versündigt. Ja. Und deswegen, und das beschreibt auch Paulus, ist die einzige Rettung Jesus. Und damit ist es natürlich ein perfekter Kommentar eigentlich zur zentralen Aussage auch des Liedes, Jesu meine Freude. Und daher ist diese Abwechslung, Choralstrophe, Abschnitt aus dem Römerbrief, dann wieder Choralstrophe, im Grunde so eine Art inhaltliches Ping-Pong-Spiel. Es geht um den gleichen Gegenstand, einmal eben aus der Sicht Paulus an die Römer, andererseits aus der Sicht eines populären Kirchenlieds des 17. Jahrhunderts.
Bevor wir auf die Musik jetzt näher eingehen, würde ich mal nach der Entstehungszeit erstmal vorsichtig fragen. Ich weiß, es ist alles nicht so leicht. Oder sag uns ein bisschen was über die Quellenüberlieferung. Die ist ja bei allen Motetten nicht so leicht. Nur der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Da ist es ein bisschen besser, nicht?
Ja, beim Geist ist es okay. Und bei Singe dem Herrn ist es auch sehr gut. Ja, aber bei allen anderen tappen wir echt im Dunkel, weil es keine Originalquellen gibt. Bei Jesu meine Freude ist es folgendermaßen. Die älteste Quelle, die wir haben, stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Aus Berlin, also vielleicht basierend auf einer Vorlage, die Karl Philipp Emanuel Bach, Hofcembalist bei Friedrich dem Großen, vielleicht nach Berlin geschleppt hat. Oder einer dieser Bach-Schüler, die in Berlin tätig waren, Kirnberger, Nichelmann, Agricola, also kann man nicht genau sagen. Es gibt aber, sagen wir mal, kleine Splitter in einer früheren Überlieferung. Ein Thomaner, Johann Ludwig Dietl, der hat sich in seiner Zeit auf der Thomasschule in den 1730er Jahren eine Choralsammlung angelegt, war später dann Kantor in Falkenhain am Rand der Dahner Heide.
Nicht weit von hier.
Ja. Nicht weit von hier und von Schmannowitz. Und da tauchen zumindest einzelne Choräle aus dieser Motette auf. Insofern ist klar, dass das Stück, sagen wir mal, spätestens in den 1730er Jahren existiert haben muss. Wir gehen davon aus, weil es einfach auch in dieser Verbindung mit dem Römerbrief und auch dem Verlauf des Liedes, was er auch deutlich macht, Jesus begleitet uns auch im Tod, im Sterben, dass es eine Begräbnismotette ist. Aber wir haben nach wie vor keinen Anlass gefunden.
Gäbe es denn eventuell die Möglichkeit, weil das manchmal so ein bisschen rumgeistert, dass es vielleicht sogar mehrere Fassungen gegeben hat von dem Stück, dass Bach vielleicht erst nur diesen Choral behandelt hat und dann diese Einsprengsel, diese fünf anderen Teile reinkomponiert hat? Oder ist das jetzt totale Spekulation?
Ja, also du bist da nicht der Einzige. Das hat es tatsächlich in der Vergangenheit immer mal gegeben, die Vermutung, dass es eine Frühfassung gab, die weniger Sätze hatte. Vielleicht tatsächlich noch nicht diesen Dialog zwischen Choral und Römerbrief. Wobei ich jetzt diese stilistischen Unterschiede nicht so sehe. Und also wenn früher, dann heißt es irgendwie Weimarer Zeit, da hätten wir aber kein Parallelbeispiel. Weil, sagen wir, die eine Motette, die wir aus der Weimarer Zeit Bachs glauben zu haben, ich lasse dich nicht, da ist auch ein bisschen umstritten, ist es nun Bach oder ist es Johann Christoph Bach, das sind ja in der Regel tatsächlich Spruchmotetten, wo vielleicht ein Cantus Firmus, also eine Choralmelodie irgendwann noch mit auftaucht. So funktionieren auch die Motetten der älteren Bachfamilie. Also so richtige, sagen wir mal, Choralmotetten, das hat man eigentlich kaum. Und also mir kommt das Stück vor, wie in einem Guss komponiert. Und ich kann mich schwer mit dieser Hypothese anfreunden. Aber letztlich, alles ist möglich.
Wir wollen jetzt mal ein bisschen musikalisch durch das Werk reisen und haben das mal so aufgeteilt, dass wir erst die Choralverse betrachten und dann die Vertonung des Römerbriefes. Schauen wir mal, 6 Choralverse sind es also. Und Bach sorgt für eine enorme Abwechslung, aber dann doch für eine Symmetrie.
Natürlich. Und die Symmetrie äußert sich auch darin, also dass natürlich die äußeren Sätze, also der erste und der elfte, jeweils Choralstrophen sind, also erste und letzte Choralstrophe. Und hier macht Bach ganz schlicht vierstimmig. Also so wie wir es kennen, auch am Ende einer Bach-Kantate. Ja, also dadurch ergibt sich ein großer Bogen, ja, vom Anfang bis zum Ende. Und zugleich haben wir die äußeren Pole der Symmetrie, die einfach identisch gestaltet sind.
Ja, genau. Das war also nicht der erste, sondern der letzte Satz. Genau, also die gleichen Noten wie der erste.
Ja, und die 4 Choralstrophen dazwischen, da war der Text Herrin über die Musik, wie Monteverdi gesagt hätte. Also da hat Bach natürlich überlegt, wie kriege ich es hin, so wirklich teilweise extrem bildhafte Texte anschaulich in Noten zu verwandeln. Also kurz vorm Zentrum der Motette, trotz dem alten Drachen, trotz des Todesrachen, da haben wir natürlich kaum noch die Choralmelodie präsent, sondern da versucht Bach wirklich in regelrecht sprechenden Gesten diesem Drachen und diesem Trotzen des Drachens Ausdruck zu verleihen. Das ist eigentlich immer so ein Moment, wo auch die Zuhörer erschaudern, ja, und so ein Chor zeigen kann, was er theatralisch drauf hat.
Trotz, trotz dem alten Drachen, trotz dem alten Drachen, trotz, trotz des Todesrachen, trotz des Todesrachen, trotz der Furcht dazu, trotz der Furcht, trotz der Furcht, trotz der Furcht, trotz der Furcht dazu.
Vielleicht kann ich ja ergänzen, dass Bach auch die Besetzung ändert innerhalb der Choralstrophen. Mhm. Also die Rahmstrophen sind vierstimmig, ja, und in der Mitte wird er dann fünfstimmig, was ja wieder die schöne alte Madrigalbesetzung ist, also mit zwei Sopranstimmen.
Das bringst du sehr gut auf den Punkt, ja. Und er holt generell, das kann man auch sagen, in diesen Varianten, wie er den Choral verarbeitet, in den Sätzen jenseits von Anfang und Schluss, eigentlich das gesamte Besteck auch von Choralverarbeitungskunst heraus. Mag auch immer sehr Satz 7, weg mit allen Schätzen. Das ist so ein schöner figurierter Choralsatz, also das, was Bach gerne mal in den Kantaten dann den Instrumenten überlässt, dass sie sozusagen ringsherum den Choral einbetten mit viel glitzernden musikalischen Lametta. Das machen hier eben die Nebengesangsstimmen und oben im Sopran der Cantus Firmus.
Und dann gibt es noch einen Satz, wo er den Cantus Firmus nicht in den Sopran legt, also auch noch damit ein bisschen spielt.
Ja, und das ist vielleicht der elegischst klingendste von allen. Gute Nacht, o Wesen, dass die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, kommt nicht mehr ans Licht und so weiter. Ach, gute Nacht, du Stolz und Pracht, dir sei ganz, du Lasterleben, gute Nacht gegeben. Also Weltabschied par excellence und da tatsächlich der Cantus Firmus im Alt. Und die übrigen Stimmen ganz geheimnisvoll.
Und da ist er wieder vierstimmig, um das noch zu ergänzen,
ja. Ohne Bass. Ohne Bass, warum? Naja, Weltabschied sozusagen. Wir lösen uns vom Boden und schweben nach oben. Also so würde ich es interpretieren, ja. Oder hast du eine andere Erklärung?
Nee, das ist das, was er in Kantaten ja manchmal hat, wenn er die Continuo weglässt.
Genau.
Ja, das war also die Choralstrophe Nummer 5 oder ein bisschen kompliziert immer mit der Zählung. Wenn wir in den gesamten Sätzen rechnen, ist es der 9. Satz der Motette Jesu, meine Freude, die uns heute hier im Podcast beschäftigt. Das vielleicht zu den Choralstrophen und dazwischen, haben wir ja schon mehrfach gesagt, hat Bach also insgesamt 5 Sätze komponiert mit Vertonungen von Abschnitten aus dem Römerbrief. Wie ist das jetzt musikalisch gestaltet?
Ja, auch wieder enorm vielfältig und man muss sagen, wir hatten ja vorhin schon Monteverdi erwähnt und madrigalischen Satz, also hier komponiert Bach wirklich Madrigal und tatsächlich am Wort entlang, also das elaborierteste Stück und das ist dann auch wieder eine Fuge, wie sich das gehört, ist wirklich genau in der Mitte. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Und das ist tatsächlich eine ganz ausgedehnte, schwer zu singende Fuge. Also die ganze Textdeklamation, die fordert einen sehr. Und dann kommen da noch diese vielen kleinen Notenwerte dazu. Also das ist wirklich eine Herausforderung für den ganzen Chor. Also vielleicht, ich meine, du bist, glaube ich, der erfahrenere Chorsänger oder überhaupt der Chorsänger. Ist das der Satz, wo du sagen würdest, vor dem hast du immer den meisten Respekt,
ja, innerhalb
der ganzen Motette?
Die wird ja oft gesungen und viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die wahrscheinlich auch schon mal mitgesungen und Sie werden mir zustimmen, dass fleischlich, sondern geistlich spricht sich schwierig. Und die Fuge
zumal
muss
für einen Sachsen, ne?
Ja, gut. Auch für andere Dialekte. Und dann haben wir ja hier kein Orchester, was uns begleitet, ja, im Normalfall, sondern man muss wirklich sehr schön sauber diese Fuge einstudieren.
Und sie soll ja vor allem auch ganz leicht klingen.
Das ist also die Fuge in der Mitte der Motette Jesu meine Freude, also der sechste Satz. Und dann gibt's immer mit den geradzahligen Nummern Satz 2 und 4 und Satz 8 und 10 weitere Abschnitte aus dem Römerbrief, die wieder symmetrisch sind, von der Besetzung zumindest.
Von der Besetzung symmetrisch, und das reicht eben von dreistimmigen, also wirklich trioartigen Sätzen bis hin eben zu auch ausgeprägten fünfstimmigen Chorsätzen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, madrigalisch, wirklich am Text entlang komponiert, da ist eigentlich gleich der erste Abschnitt des Römerbriefs, also Römerbrief 8, Vers 1, es ist nun nichts. Ja, dieses musikalische Ausgestalten des Nichts, das wird ja wirklich so anschaulich von Bach vorgeführt. Beliebter Topos, den hat Bach schon in der Kantate 4, Christ lag in Todesbanden, großartig herausgearbeitet, haben wir auch hier wieder. Also dieses Nichts ausgedrückt in Form einer kurzen Note, die dann abrupt endet, und danach ist auch erstmal eine Pause, die man möglichst lange hält, damit dann eben wirklich nichts ist. So geht das hier eigentlich in einem fort, und es sind immer wieder ganz, ganz delikate satztechnische Weisen, mit denen er sich dem Text nähert.
Und wir hören mal kurz in das musikalische Vakuum. Es ist nichts. Ja, Satz 2 hier also kunstvoll ausgeführt in fünfstimmiger Weise, dieser Abschnitt aus dem Römerbrief. So haben wir ein bisschen durchgeführt durch die 11 Teile dieser Motette, und jetzt möchte ich zum Abschluss doch nochmal die Frage stellen. Du hast zuvor in so einem Nebensatz so ein bisschen gesagt, dass es vielleicht als Anlass eine Beerdigung hätte sein können. Was meinst du, nochmal konkret nachgefragt, was war der Anlass zur Komposition dieser Motette?
Also, lieber Bernhard, du bist ein hartnäckiger Journalist.
Du fragst immer
wieder da. Und wenn ich vorhin gesagt habe, nichts Genaues wissen wir nicht, dann stimmt das wirklich. Sagen wir mal, vor 100, 150 Jahren war man in der Bachforschung irgendwie immer noch ziemlich leicht dabei zu glauben, man habe den Anlass gefunden. Und zwar war einem Forscher mal ins Auge gefallen, dass im Juli 1723, kurz nachdem Bach überhaupt das Thomaskantorat übernommen hatte, da gab es hier gewissermaßen eine Promi-Leiche. Die Witwe des Oberpostmeisters Kees war gestorben, und es hat den Anschein, dass die Leichenpredigt exakt über diesen Römerbrief, den Abschnitt aus dem Römerbrief gehalten wurde. Und deswegen haben wir gesagt, na, da gehört dann bestimmt die Bach-Motette hin. Das kann sein, aber wir haben letztlich keinen richtigen Beleg dafür. Ich denke immer so ein bisschen aus dem Bauch, wenn es wirklich einen ganz konkreten Anlass gab, also eine bestimmte Beerdigung, oder nicht Bach irgendwann mal gesagt hat, ich mache das jetzt und ab jetzt nutze ich das, was weiß ich, bei größeren Beerdigungen immer wieder, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es erstmal ohnehin eine Person gewesen ist, die auch der Institution Kirche sehr nahe stand und vielleicht auch ihr angehörte. Jesu, meine Freude, ja, also irgendwann nochmal dieses zum Ausdruck bringen, dass ich sozusagen mich ganz in den Dienst von Jesus gestellt habe. Und natürlich gab es in diesen 27 Jahren Thomaskantorat in Leipzig diverse Begräbnisse von Pastoren der Hauptkirchen. Gut, der Superintendent ist in der Zeit nicht gestorben, aber ich bin mir sicher, also wenn es diese eine Person gab, dann war das irgendjemand, den man tatsächlich kannte, der auch meistens irgendwie nah bei der Schule angesiedelt war. Weil das zeigt eben tatsächlich das wenige konkrete Wissen, was wir haben um Entstehungsanlässe von Motetten. Der Geist komponiert für das Begräbnis des Thomas Rektors, auch bei früheren Thomaskantoren, wo wir mal sagen können, einzelne Motetten sind eigens für ein bestimmtes Begräbnis entstanden, sind es oft die führenden Lehrer der Schule. Oder eben Ratsherrn oder große Gönner. Und dort irgendwo würde ich den Anlass von Jesu meine Freude suchen. Und sicherlich ist auch dieser Ansatz zu sagen, wir schauen jetzt mal nach einem Begräbnis und vor allem nach einem Trauergottesdienst, wo vielleicht dieser Römerbrief eine Rolle gespielt hat. Das kann schon ein großes Indiz sein. Also das würde sehr gut passen. Und man hat, das zeigen auch wiederum Belege, die wir jetzt nicht unbedingt bei Bach haben, aber bei anderen Komponisten, dass tatsächlich der Text einer Begräbnismotette oft identisch war oder in enger inhaltlicher Nähe stand zu dem Text, über den gepredigt wurde.
Abschließend dazu vielleicht noch, wir haben ja gesprochen über die Allgemeingültigkeit dieses Chorals, der nicht nur eben für Begräbnisse gedacht war. Also es ist in dem Sinne auch vielleicht nicht auszuschließen, dass die Motette auch mal nicht in einer Beerdigung erklungen ist, sondern bei irgendeinem anderen Anlass, weil sie eben so vielseitig einsetzbar ist.
Ja, natürlich denken wir immer zuvörderst an Gottesdienste und ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, Bach könnte solche große elaborierte Motetten auch eingesetzt haben als Hauptmusik, also anstelle einer Kantate. Das kann man auch nicht ausschließen. Aber wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, die Thomaner hatten auch noch allerhand Singedienste, die nicht in der Kirche stattfanden. Ja, und dazu gehörten eben auch diese Umgänge in der Stadt. Da gab es das Kurrendesingen, das war eher schlichter vierstimmiger Choralgesang. Aber es gab auch dieses sogenannte Neujahrssingen, wo die teilweise Konzerte in den einzelnen Häusern gegeben haben. Das kann man sich auch alles wirklich bestens vorstellen. Ja, und letztlich, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass dieses Stück ein Repertoirestück für die Thomaner war, was sie auch genutzt haben, vielleicht auch um regelrecht Repertoire zu haben für ihre Singestunden, dass sie fit macht, generell für den anspruchsvollen Chorgesang, den der Kantor immer wieder von ihnen abgefordert hat, wäre das sicherlich auch ein gut passendes Stück gewesen. Als Paradebeispiel dafür gilt ja immer, singe dem Herrn ein neues Lied. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie tatsächlich vielfach in Gebrauch war. Und man muss ja wirklich sagen, Bach hat hier einen unglaublichen Wurf hingelegt. Und es hat auch eine Dichte und eine Intensität, eine Ernsthaftigkeit, eine große auch. Mhm. Es ist sehr filigran in manchen Binnensätzen. Also deswegen würde ich mich mit Freiluftaufführungen ein bisschen schwer tun. Ja. Mhm. Eigentlich erfordert das ist schon eine gute Akustik, ja. Aber nichts Genaues wissen wir nicht.
MDR Klassik